Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit René Agiga. Wer nach interessanten und einflussreichen Vertretern der kritischen Theorie heute sucht, nach Autorinnen oder Autoren, die anschließend an das, was beispielsweise Theodor Adorno oder Jürgen Habermas an gesellschaftskritischem Denken hinterlassen haben, der braucht nicht lange, um auf Rahel Jeggi zu stoßen. Jeggi lehrt praktische Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität und wir sprachen mit ihr über kritische Theorie heute und über Habermas und Charles Taylor, denn Charles Taylor kam nach Berlin auf ihre Einladung hin. Er sprach über die Krisen der Demokratie von heute. Warum ausgerechnet Charles Taylor? Das war die erste Frage an Rahel Jeggi.
Eingeladen haben wir ihn, weil er einer der wichtigsten Sozialphilosophen unserer Zeit ist, der für eine ganze Generation, glaube ich, Brücken gebaut hat zwischen, und zwar verschiedene Arten von Brücken. Zunächst mal hat er, also sozusagen innerphilosophisch betrachtet, eine Brücke geschlagen zwischen der analytischen Philosophie und der sogenannten kontinentalen Philosophie. Er war einer der ersten, die, also im Grunde die dominante Figur, der es zuzuschreiben ist, dass Hegel heute auch in der analytischen Philosophie überhaupt wieder ein Name ist, den man nennen darf, dass es maßgebliche Forschung dazu gibt und dass es auch so etwas wie eben tatsächlich Brücken auch im Sinne von so Übersetzungsversuche vom einen ins andere gibt.
Und was Sie jetzt so beiläufig sagen, dass Hegel da überhaupt wieder angekommen ist, ist, dass das ist eine richtig große Nachricht gewesen. Würde ich jetzt mal so versuchen, kurz zu erzählen, weil die europäische und die analytische Philosophie, die europäische und die angloamerikanische Philosophie einander sehr fremd geworden sind, sehr unterschiedliche Denktraditionen entwickelt haben, vielleicht seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, und die Analytiker, die Angloamerikaner, sich in jeder nur denkbaren Weise entfernt haben von allem, was sie als spekulativ empfunden haben. Und der Autor, Philosoph schlechthin der spekulativen Philosophie ist eben Hegel. Daher diese Bedeutung, dass ein Amerikaner diesen Hegel wieder überhaupt eingeführt hat.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz großartig auf den Punkt gebracht. Genauso war es und entsprechend auch alle möglichen Arten von Urteilen und Vorurteilen darüber, dass Hegel selbst, aber auch die, die über Hegel arbeiten, gewissermaßen, dass das alles dunkel, irgendwie nebulös, mystisch, intransparent, eigentlich gar nicht zu verstehen ist.
Unverständlich.
Ja, die sozusagen eines der Lieblingssekundärtugenden der analytischen Philosophie, die gerne hervorgehoben werden, klar und transparent, schien da vollkommen zu fehlen. Und Charles Taylor war wirklich derjenige, der sehr früh, weil er eben auch eine Vielfalt von philosophischen Prägungen hat, also sich der Hermeneutik, der Phänomenologie, der also ganz anderen deutschen und französischen Einflüssen gewissermaßen ausgesetzt gesehen hat und daran interessiert war, der aber gleichzeitig nicht nur das Idiom, sondern auch die systematische Haltung der analytischen Philosophie verinnerlicht hatte und damit tatsächlich dann dazu sehr stark dazu beigetragen hat, dass auf einmal Dinge, von denen es eben hieß, die kann man gar nicht verstehen und da muss man sozusagen sich komplett ganz mimetisch an ein aber eigentlich nahezu unverständliches hegelsch-dialektisches Idiom anpassen. Damit hat er gewissermaßen aufgeräumt, weil er klar machen konnte, worum es hier geht, um welche Themen es hier geht. Also es gibt, also er hat ja Monographien geschrieben, die Quellen des Selbst, in denen er gewissermaßen die widersprüchlichen Wurzeln der Moderne und aber auch deren Perspektive sozusagen aufgedeckt hat, eben jenes Säkularisierungsbuch, auf das Sie schon angesprochen haben, die große Hegel-Monographie. Aber er hat vor allem auch sehr stark gewirkt durch ein paar sehr kompakte Aufsätze. Es gibt einen Aufsatz, in dem entwickelt wird die These, dass der Mensch ein sich selbst interpretierendes Wesen ist, das sich selbst in den Kontexten seiner kulturellen und sozialen Bezüge zu verstehen sucht und die Art und Weise, in der er handelt, dann eben dadurch auf eine Art bestimmt ist, die es einem gar nicht erlaubt, ihn daraus herauszulösen. Das war eigentlich der Grund, warum wir dachten, wenn Taylor jetzt über Demokratie und ihre Krisen redet, dann kommt dabei etwas mehr heraus als gewissermaßen nur eine launische oder so, sagen wir, eine an den oberflächlich zu sehenden Krisenphänomenen sich richtende Interpretation, sondern dann können wir erwarten, vom Hintergrund dieses Denkens und dieses Denkers her, dass die Frage der Krise und der Krisen der Demokratie auf einer Ebene entwickelt wird, die nicht davon ausgeht, dass hier eigentlich alles so in Ordnung war und jetzt auf einmal kommen so ein paar
Störfaktoren,
autoritäre, populistische regressive Störfaktoren und wir wissen eigentlich gar nicht, wie uns geschieht. Wir hatten so eine schöne Demokratie und auf einmal ist alles so durcheinander. Die Perspektive, wie Taylor sie entwickelt und entwickelt hat, geht sehr darauf aus, die möglichen Degenerationserscheinungen, wie er das entwickelt hat, eben als ein schon in der Vorstellung der Demokratie und in der Wirklichkeit der Demokratie angelegtes Spannungsverhältnis zu beschreiben. Und das betrifft dann ganz viele verschiedene Faktoren von der Frage des Verhältnisses von Markt und Wirtschaft und Demokratie bis hin zur Frage, sehr im Zentrum seines Denkens steht, auch das ist tief fundiert in dem, was er vorher gemacht hat oder was sozusagen seine philosophische Perspektive bestimmt, die Vorstellung, dass Demokratie in irgendeiner Art von geteiltem Projekt, geteilten Identitäten, irgendetwas in dieser Hinsicht voraussetzen. Auf der anderen Seite ist vollkommen klar, dass es dabei nicht einfach nur um gewachsene Identitäten, um Herkunft, um gewissermaßen die unveränderlichen Merkmale der kollektiven Identitäten gehen kann, sondern um etwas, was sich gleichzeitig durch demokratische Partizipation bildet, neu bildet, umbildet. Aber das Festhalten daran, dass es nicht einfach nur darum gehen kann, dass man alle 4 Jahre einmal in der Wahlkabine vereinzelt sein Kreuz macht oder auch nicht nur darum, dass man als isolierter sozusagen seine Interessen vertretendes Subjekt eben guckt, was zu den eigenen Interessen am besten passt. Also die Grundidee, dass es hier um auch Transformationsprozesse geht, die durch demokratische Deliberation verstehen dessen, was die anderen sind und was man gemeinsam, wie man gemeinsam die Welt gestalten möchte, geht, das ist da, glaube ich, eine sehr, also auch wiederum sehr tief in seiner philosophischen Auffassung verwurzelt. Auch hier hat, glaube ich, in einem der eben kurzen und sehr ertragreichen Aufsätze über Atomismus, sozusagen, das ist eine der Grundpositionen, die man immer wieder von ihm lernen kann, zu sagen, es ist eine falsche Perspektive und auch eine in gewisser Hinsicht illusionäre Perspektive, sich Individuen zunächst atomistisch vereinzelt ihre eigenen Interessen verfolgend vorzustellen und sich dann zu überlegen, und wie koordinieren wir das jetzt, sondern man muss sich das genau andersrum herum vorstellen mit einem sehr prägnanten Satz von Marx, den er, glaube ich, nicht zitiert, aber der, finde ich, die Sache gut auf den Punkt bringt. Marx sagt, der Mensch ist ein Individuum, das sich nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Das heißt ja so etwas wie eben den, und das ist, glaube ich, von Taylor stark vertreten und mit sehr, sehr hohem argumentativen Aufwand plausibilisierte Positionen zu sagen, man muss sich die Dinge andersherum vorstellen. Wir sind zuerst in solche schon kollektiven Verständnisse und Identitäten eingebunden und wir entwickeln da aus diesen heraus bestimmte Vorstellungen von.
Genau. Ich frage einmal ganz kurz noch nach, weil die Überschrift des letzten Vortrags sie so anbietet. Was soll man denn jetzt tun in dieser Krise? Was soll man tun? Ich habe den Mut, diese Frage nochmal zu stellen, auch deshalb, weil der andere titanische Philosoph, an den wir dieser Tage denken, Jürgen Habermas, weil von dessen Vortrag kurz nach seinem Geburtstag berichtet wurde, er habe tatsächlich den europäischen Nationalstaaten nochmal Ratschläge gegeben. Liebe europäische Nationalstaaten, bitte seid nicht so egoistisch, sondern redet miteinander, solche Dinge. Und ich wage zu fragen, ob auch Mr. Taylor Ratschläge dieses Konkretionsniveaus hatte.
Was an dieser Serie von Vorträgen insgesamt interessant war, war, dass die sich eingelassen haben im Grunde auch auf so etwas wie eine mittlere Ebene von Konkretion. Ja? Also nicht Konkretion im Sinne von geht raus und macht das und das und schließt euch dieser oder jener
Demo.
Tendenz an, macht diese Demo, unterschreibt hier und malt hier schon mal die Plakate für die Demo. So natürlich nicht, auch nicht tretet in diese oder jene Partei ein. Aber es ist schon, auch das ist sehr bezeichnend für ihn. Also Charles Taylor ist wirklich nicht nur ein sich selbst interpretierendes Tier, ist, dass er die Menschen auffasst, sondern wirklich ein genuin politisches Tier. Jemand, der an den politischen Ereignissen seiner Zeit und auch ganz besonders natürlich Kanadas, wo er von vornherein mit, also die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft ja schon sehr, sehr viel länger vor Augen hatte, als das viele andere.
Und hat er selbst auch mal sich politisch engagiert und kandidiert für die Demokratische Partei da, glaube ich.
Ja, also ich meine, auf eine ganz kurze Formel gebracht, aber die sagt noch nicht viel New Green Deal oder Green New Deal. Nee, wie sagt man das? Green New Deal, genau. Also eine große Formel, die, glaube ich, noch wenig ausgearbeitet ist und an der man weiter arbeiten muss, aber die ja im Moment durchaus prominent im Gespräch ist. Ich glaube,
die Grundidee ist jedenfalls, ökologischen Fortschritt mit sozialem Fortschritt zu verbinden. Und in den USA wird es gerade prominent durch einen bestimmten Flügel der Demokratischen Partei, der sehr stark verbunden ist mit jener Politikerin, die ich nur als AOC kenne.
Genau, also die Idee ist, die ökologischen Fortschritt oder die Reaktionen, die notwendigen Reaktionen auf die ökologische Krise mit den notwendigen Reaktionen auf das, was man eine Krise des Sozialen verstehen kann, zu verbinden. Nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Nicht das, was wir gerade in Frankreich erlebt haben, also die Vorstellung, naja, die gut verdienende Mittelklasse, die kann es sich leisten. Jetzt, die wohnen in den Innenstädten, die können Fahrrad fahren, dann noch stolz sein auf ihr ökologisches Bewusstsein und dann hochwertig, teuer, ökologisch angebote Nahrungsmittel aus der Region kaufen, während die, denen es weniger gut geht, häufig in, also in Frankreich ist das ja ein massives Problem und hat sich daran ja auch entzündet, in Vorstädten oder in Regionen, ländlichen Regionen leben, in denen man es sich gar nicht leisten kann, ökologisch korrekt aufs Auto zu verzichten und auch Gehälter beziehen, die es nicht unbedingt ermöglichen, eben jene ökologisch einwandfreien Lebensmittel zu beziehen.
Genau, weshalb also dieses, es jene Steuer auf Kraftstoff war, die damals im Herbst des vergangenen Jahres diesen Gelbwesten-Protest ausgelöst hat.
Also daran ist es ja wirklich sozusagen so auf einen symbolisch, also wirklich wichtigen Punkt gekommen. Und die Idee eines New Green Deal und das, was auch Charles Taylor damit verbindet, ist zu sagen, diese beiden Fragen lassen sich voneinander nicht trennen, die müssen zusammengelöst werden. Ja, wir brauchen eine neue, ich meine ganz grob gesagt kann man sagen, der New Deal wäre, der soziale New Deal wäre eben eine Wiedererneuerung eines sozialistisch-sozialdemokratischen Verständnisses von Sozialstaat, von einem Staat, der integrativ wirkt, der auch aktiv in bestimmte wirtschaftliche Prozesse so einwirkt, dass er soziale Ausgrenzung vermeidet, eine bestimmte Art der, was Castells die Dignifizierung der Arbeit nennt, also dass Arbeitsplätze in bestimmten Hinsichten eben nicht prekär, sondern etwas sind, womit Menschen rechnen können, worauf sie ihr Leben bauen können und dass gewissermaßen alle die sozialstaatlichen Institutionen, das fängt an bei Erziehung, das geht über Gesundheit, das geht eben über sozusagen alle Faktoren der Daseinsvorsorge, die in derer man sich in diesen Hinsichten annehmen sollte und könnte, das aber eben zu verbinden, also das steht ja klassisch für den New Deal oder eben auch für unser europäisches Verständnis von Sozialstaatlichkeit und von sozialer Integration, das aber zu verbinden mit eben den ökologischen Fragen und diese gegeneinander nicht auszuspielen, sondern geradezu die Notwendigkeit eines Umbaus aus ökologischen Gründen und in ökologischer Hinsicht als Anstoß zu nehmen und damit zu verbinden, die Transformationsprozesse, die ja auch in wirtschaftlicher Hinsicht nötig sind, eben zu gestalten. Das heißt, diese Spaltung zu überwinden, dieses Ausspielen der beiden Themen gegeneinander zu verhindern. Genauso, glaube ich, geht es darum, das Ausspielen der sozialen Bewegungen und der gesellschaftlichen Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die Marginalisierung und die Diskriminierung bestimmter Gruppen angeht. Also auch das ist ja viel gegeneinander ausgespielt worden. Also sozusagen, ja, den Frauen geht es jetzt besser, den allen möglichen. Es wird sozusagen Rücksicht genommen, politisch korrekt Rücksicht genommen auf ganz, ganz viele verschiedene Lebenslagen, sexuelle Identitäten. Und die Vorstellung, dass man auch hier, also dass man zwischen diesen Fortschritten in der, sagen wir mal, viele verstehen das als eine kulturelle, als sozusagen ein Fortschritt hinsichtlich der kultureller Gesichtspunkte, das scheint mir eigentlich eine verfehlte Auffassung dessen, worum es da geht. Aber sozusagen auch das Ausspielen dieser Bezugsgruppen, ja, zu sagen, Integrationspolitik und Gleichstellungspolitik und all das, was sich damit verbindet, kann man nicht ausspielen gegen die soziale Frage. Man sollte und kann nicht den Rust Belt Arbeiter gegen die, also man sollte das nicht ausspielen gegen die schwarze lesbische Akademikerin, von der man sagt, ja, und das ist aber doch nur Teil einer neuen Elite und ihr vergesst aber vollkommen, dass es hier den ganz normalen weißen Abgehängten gibt. Also diese ganze Diskussion, ja, kulturelle Diskriminierung, soziale Diskriminierung, Identitätspolitik gegen soziale Politik, das ist, glaube ich, die zweite große Alternative Spaltung. Von der man, das sage ich jetzt, auch im Hinblick auf die sozusagen das, was wir da gelernt haben, die man, wenn man sich fragt, wie man jetzt eigentlich wie es weitergeht, was man jetzt machen sollte, die man sozusagen nicht zulassen sollte. Ja? Also dieses Ausspielen der Gruppen gegeneinander sollte man nicht zulassen.
Deutschlandfunk Kultur, das Philosophiemagazin Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Rahel Yeghi, Philosophin an der Berliner Humboldt-Uni. Und die nächste Frage an Sie war, was für Sie, die sich mit Ihrer eigenen Arbeit in die Tradition der kritischen Theorie stellt, was für Sie das Wichtigste an Habermas' Werk ist?
Für mich ist am wichtigsten an Habermas, dass er jemand ist, der eine Theorie der Rationalität mit einer Theorie der Moderne, einer Theorie der Gesellschaft verbunden haben. Also dieser ganz große Anspruch und dieses ganz große Projekt, wo diese Dinge im Grunde nicht voneinander zu trennen waren. Und auch das, was Habermas so früh eingefordert hat, nämlich, dass die kritische Theorie ihre normativen Grundlagen klären muss, was hinterher geradezu zur Obsession einer ganzen, sozusagen einer Heerschar von Nachfolgerinnen und Nachfolgerinnen geworden ist. Was ich an Habermas dabei so imponierend finde oder auch für tatsächlich, also bindend für die nächsten Schritte und weiteren Generationen und Diskussionspartner ist, dass er das eben nicht mit, sagen wir, moralphilosophischen Mitteln alleine, nicht allein mit Mitteln einer normativen, einer philosophischen normativen Theorie, die überlegt, was das Gute ist, was das Richtige ist und dann möglicherweise an die gesellschaftliche Wirklichkeit geht und feststellt, dass das in dieser oder jener Hinsicht nicht verwirklicht ist und deshalb zu kritisieren ist. So könnte man es ja auch machen. Ich finde an dem Projekt, an dem großen Projekt einer Verbindung von Rationalitätstheorie, Gesellschaftstheorie, Theorie der Moderne mit eben jenem normativen Anspruch einer kritischen Gesellschaftstheorie, finde ich so interessant, dass die Kritik an dem, was ist, was wir gesellschaftlich vorfinden, fundiert ist in einer Vorstellung davon, wie Gesellschaft überhaupt funktioniert. Also sozusagen auf sehr grundlegender sozialtheoretischer Ebene finden wir hier eine These darüber, was Gesellschaften ausmacht, was sie brauchen, um überhaupt funktionieren zu können, um das, was man Sozialintegration genannt hat und das, was Habermas dann als Systemintegration, also als die beiden Pole dessen, was eine Gesellschaft ausmacht, wie diese beiden zusammenspielen, wie diese beiden zusammenspielen müssen, was man überhaupt braucht, um das eine und das andere zu leisten. Und man kann jetzt mit den Antworten, die er gibt, und man kann auch mit der berühmten Unterscheidung, die er gemacht hat zwischen System und Lebenswelt, also die beiden, also dieser dualistischen Gesellschaftstheorie gewissermaßen, die das beides voneinander unterscheidet, das kann man alles kritisieren, das ist alles heftig kritisiert worden. Ich finde, mit Abstand betrachtet ist das Interessante, dass er überhaupt auf dieser Ebene argumentiert und ist auch das Wichtige, dass er überhaupt auf dieser Ebene argumentiert. Man könnte es ein bisschen sagen, in der Geschichte der kritischen Theorie ist im Grunde diese Diskussion, sie ist nicht abgebrochen, aber sie hat einen Bedeutungsverlust erlitten und es gibt auch einen großen, sagen wir, Rückgang an auch nur, also Ressourcen und Fähigkeiten, sich überhaupt auf dieser Ebene zu positionieren. Das Interessante ist, als die Theorie des kommunikativen Handelns rauskam, mit gewissermaßen der Lösung, auf die das zusteuert, nämlich zu sagen, das, was in der kritischen Theorie als Verdinglichungstendenz kapitalistischer Gesellschaften kritisiert worden ist, ist etwas, was man ganz neu justieren muss, was man auf dem Hintergrund eben jener Unterscheidung zwischen System und Lebenswelt und der Einsicht, dass moderne Gesellschaften, bei denen es sich um ausdifferenzierte Gesellschaften handelt, dass sie beide Pole gewissermaßen haben und brauchen. Dann formuliert Habermas die These von der Kolonialisierung der Lebenswelt. Also er reformuliert den Verdinglichungsvorwurf von Lukács auf eine Weise, die sagt, das Problem taucht dann auf, wenn aus der einen in die andere Sphäre auf eine Weise, die er eben als kolonialisierend beschrieben hat, vielleicht nicht so eine geglückte Metapher, wenn das eine auf das andere übergreift, wenn also die Bestandsvoraussetzungen kommunikativer Rationalität bedroht sind durch das Eingreifen systemischer Imperative. Und das ist jetzt alles viel zu abstrakt für unser Gespräch, aber wenn man sich das klar macht an einem der Beispiele für Kolonialisierung, nämlich Vermarktlichungstendenzen, ja, also die Art und Weise, wie der Markt in alltägliche Lebensverhältnisse eingreift, und gewissermaßen Verhältnisse, die kommunikativ und demokratisch ausgehandelt werden sollten und die darauf beruhen, dass es so etwas wie eine lebensweltliche kommunikative Verständigung gibt, die durch die Imperative von Markt und einer bestimmten Art der Warenförmigkeit bedroht sind. Es gibt in Berlin gerade große Diskussionen über das Thema, darf Wohnen Ware sein? Ja? Was passiert eigentlich mit unseren Städten? Was passiert mit unserem Zusammenleben, wenn eine der materiellen Grundbedingungen für das Zusammenleben, nämlich das Wohnen in einem durch die Decke gehenden, immer wahnwitziger werdenden Wohnungsmarkt zugrunde zu gehen droht. Ja, was ja Verhältnisse der Nachbarschaft, des Zusammenlebens massiv bedroht, was Öffentlichkeit in den Städten, die Möglichkeit öffentlicher Räume bedroht, was sozusagen verschiedene Dinge, die die Gesellschaften brauchen, um zusammenleben zu können, durch diese Imperative, die hier wirksam werden, gewissermaßen auszutrocknen drohen. Was ich interessant finde, ist, das sind alles Entwicklungen, die uns beschäftigen, die gesellschaftlich dominant werden. Gerade auch das Überhandnehmen des Marktes ist etwas, was auch Habermas, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder und immer mehr auch als Bedrohung und als gesellschaftliches Problem aufgefasst hat. Das Besondere an dem großen Projekt, was er vorgelegt hat, ist, dass er das Unwohlsein an solchen Entwicklungen gesellschaftstheoretisch fassen kann. Er eine Idee dazu hat, warum es nicht nur moralisch, ethisch, normativ ein Problem ist, wenn bestimmte Dinge zur Ware werden, sondern warum es Funktionsvoraussetzungen moderner Gesellschaften bedroht. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Das hat eine ganz andere analytische Kraft. Das ist eben nicht nur zu sagen Kritik von außen, sondern das ist eine Kritik, die in der Hinsicht immanent ist, als sie an den auch funktionalen Grundvoraussetzungen des Bestandes von Gesellschaft überhaupt ansetzt. Und das scheint mir eine Perspektive zu sein, die so wichtig ist, dass man daran anknüpfen muss. Das würde aber auch heißen, genau an jene so ein bisschen liegen gebliebene grundlegende gesellschaftstheoretische Diskussion wieder anzuknüpfen. Und das Interessante ist, dass damals Habermas mit der Kolonialisierungsthese sehr viel Kritik von links gekriegt hat, im Sinne von, damit lässt er den Kapitalismus im Grunde so machen, wie dieser eben macht. Also die kapitalistische Wirtschaft tut, was sie tut und was sie tun muss, weil sie effektiv nur ist, wenn sie das gewissermaßen nach ihren eigenen internen Prinzipien so machen kann. Das wird dann gebändigt von außen. Ja, das wird dann sozusagen, es gab immer diese große Idee, also Zähmung des kapitalistischen Tigers gewissermaßen. Das schien vielen zu reformistisch als Projekt. Und das Interessante ist, dass...
Und reformistisch war damals eine polemische Vokabel.
Genau. Und das Interessante ist, dass wenn man das mit einigem Abstand betrachtet, es aber jetzt so ist, dass viele gar nicht mehr so viel in der Hand haben und das gewissermaßen... Also das Habermas sich viel stärker als Erbe einer Tradition, in der man von Hegel und Marx und auch Marx kommt, so etwas auf der Ebene einer Analyse von Bestandsvoraussetzungen von Gesellschaften angelegt hat. Im Grunde steht er damit, also er steht damit nicht ganz alleine dabei, aber es ist interessant zu sehen, dass sich da die Verhältnisse so in gewisser Weise verschoben haben, dass man jetzt sagen würde, naja, wenn man zum Beispiel jetzt wieder neu über Sozialismus nachdenken will, dann muss man da anfangen, da muss man sich das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft nochmal grundsätzlich so klar machen, dass man die Frage, wo sind eigentlich welche Gestaltungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten, von daher nochmal ausbuchstabiert.
Damit noch einmal ins Gespräch mit Rahel Yeggi, der Berliner Philosophin, die sich mit ihrem Blick auf die Welt in die Tradition der kritischen Theorie stellt, in eine Tradition, die mit Namen wie Adorno oder Habermas verbunden ist und die in ihrer Geschichte seit dem frühen 20. Jahrhundert mal wirtschaftlich-soziale Fragen und mal eher kulturelle Fragen in den Blick genommen hat. Kapitalismuskritik oder Kulturkritik? Was sollte man heute aus dieser Überlieferung übernehmen? Das war die nächste Frage an Rahel Yeggi.
Kapitalismuskritik oder Kritik der Kulturindustrie? Ich glaube, das Besondere an der kritischen Theorie, auch der frühen kritischen Theorie, war, dass es eben eine andere Art der Kapitalismuskritik ist. Dass es eine, um es im Slogan zu sagen, eben auch kulturalistische Kapitalismuskritik ist. Aber da muss man dann beide Seiten ernst nehmen. Und das ist auch im Grunde das, was ich mit meinem Lebensformenansatz und auch mit der Vorstellung, dass man Kapitalismus als Lebensform auffassen und kritisieren kann, verbinde. Und da, glaube ich, bin ich stark in Kontinuität mit eben jenen Aufschlägen, die wir da vorfinden. Also das heißt nicht einfach, naja, wir reden jetzt nicht über Kapitalismus in Klammern Ökonomie, sondern über Kultur in Klammern, was die Massenmedien so machen, sondern es ist ja eigentlich der Ansatz, der ernst genommen hat, dass Kapitalismus unsere Lebensweise im Ganzen prägt. Dass Kapitalismus eben nicht nur eine Wirtschaftsweise ist, sondern etwas ist, was die Lebensverhältnisse, die Selbstverhältnisse und die Verhältnisse, die Weltverhältnisse der Menschen grundlegend transformiert. Es sind gleichzeitig auch bestimmte, ich meine, Marx hat das ja immer so beschrieben, dass auch bis hin zur Entwicklung unserer Sinne wir das nicht als unabhängig von der Art und Weise, wie wir arbeiten und produzieren, verstehen können. Das sind ja auch Fähigkeiten, die wir ausbilden. Das sind Sensibilitäten, die wir entwickeln und die nicht unabhängig davon sind.
Seinsweisen, also Seinsweisen, die Weise so zu sein.
Genau.
Und Sie haben auch gerade tatsächlich mit Bedacht gesagt, nicht nur prägt der Kapitalismus uns, sondern er transformiert uns auch tatsächlich. Auch die ganze, alles Stehende und Ständische verdampft. Und ist immer in Bewegung.
Genau. Also alles Stehende und Ständische verdampft ist ja ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest und gutes Beispiel dafür, wie Marx erstens das so aufgefasst hat, dass es wirklich um, dass hier eine ganze gesellschaftliche Lebensweise sich transformiert, dass Traditionen sich auflösen, dass Weisen, ich meine, dass damit auch so etwas wie Weisen der Erziehung, der Geschlechterverhältnisse, aber auch der Frage, wie man sich zum Eigentum, zum Boden, zum Land, zu dem, was man hat, verhält. Das sind alles Dinge, die transformiert werden. Ja, und ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein. Man sollte nicht totalisierend davon ausgehen, es gibt sozusagen die Krake des Kapitalismus, die alles unter sich begräbt und transformiert. Aber der Umstand, dass es eben auch konstituiert, dass es nicht nur so ist, da gibt es etwas, also wir sind schon jemand, es gibt etwas, es gibt ein menschliches Potenzial, Wesen, das Wesen der menschlichen Gesellschaft und die wird jetzt sozusagen von außen überstülpt, transformiert, entfremdet und eben zum Gehilfen des Kapitalismus gemacht. So muss man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das ist ja eine, also nicht nur gibt es da darin auch immer Widersprüche, Brüche und sozusagen gerade weil es um so viele verschiedene Dimensionen gibt, keine komplette totalisierende Einheitlichkeit. Es ist auch so, dass der Kapitalismus Potenziale, also Dinge ermöglicht, ohne die die Menschen eigentlich auch nicht mehr leben wollen. Also es gibt Gründe dafür, warum das Ganze so. Ich glaube, mittlerweile wissen sehr viele Menschen, dass der Neoliberalismus, also wenn ich so grob davon diesen Ausdruck noch verwenden darf, dass das Ideologie ist im Sinne von, also dass sozusagen die Ideologie von Ich AG, Eigenständigkeit, Kreativität, dass das etwas ist, was ideologischen Charakter in dem Sinne auch hat, dass es eben illusionär ist, ja, dass die Ich AG in Wirklichkeit sozusagen, also Scheinselbstständigkeit gab es ja mal so als einen der Rechtsbegriffe, mit dem geguckt werden sollte, ob so ausgelagert prekäre Arbeitsverhältnisse wirklich eben Verhältnisse der Selbstständigkeit sind. Ich finde das einen schönen Begriff, weil ich sagen würde, alle diese Unterstellungen von Selbstständigkeit sind Scheinselbstständigkeit. Wir hängen mit anderen und mit den Institutionen und mit sozusagen in den Verhältnissen gesellschaftlicher Arbeitsteilung so drinnen und so zusammen, dass die Vorstellung, dass man das selbstständig im Sinne von isoliert machen und kreieren könnte, eben das ist ein Schein, eine Illusion.
Genau, kaum eine Freiberuflichkeit ist frei.
Genau, welche Freiberuflichkeit ist frei? Sie konkurrieren immer mit anderen um bestimmte Ressourcen. Und das ist alles, glaube ich, mittlerweile einfach durch die Erfahrung der Generation, die so aufgewachsen ist, ist relativ durchsichtig geworden. Also auch, dass bestimmte Kreativitätsmythen eben das sind, weil die Kreativität hier zum Markte getragen wird. Und trotzdem hängen die Leute ja an. Ja, es gibt ja etwas, was auch in dem Sinne ist es Ideologie, als es etwas gibt, was anziehend daran ist. Weil auch wirkliche Autonomieerwartungen, ja, weil wirkliche Freiheitsgewinne damit verbunden werden. Und ich glaube, man muss das...
Ich kann aufstehen, wenn ich möchte.
Ja.
Ich kann im Bett arbeiten, wenn ich möchte.
Ja. Ich habe das immer sehr kritisch betrachtet, wenn so in bestimmten Milieus so die... Also im Grunde die Prekarität gefeiert worden ist. Ja? Wenn in bestimmten, gerade auch künstlerischen Milieus oder so bohemienhaften Milieus, ist ja sehr, sehr früh, das ist ja im Grunde als Lebensform vorgearbeiteter, eben so etwas wie Prekarität als Freiheitsgewinn gefeiert worden ist. So das Bashing von, also wir wollen auf keinen Fall einen 9-to-5-Job, wir wollen auf keinen Fall in diesen festen Strukturen so eines fordistischen Lebenslaufs sein und so weiter. Und das hat ja irgendwie was ganz seltsam ist, weil es gibt ja die Vorhut, also die das vertritt und die das sozusagen auch kulturell attraktiv macht. Und dann gibt es die gesellschaftlich materielle Wirklichkeit, die sozusagen, also ich meine, die wirklich prekären sind ja nicht die, die das selbst gewählt haben, feiern und für die das auch noch einen Kreativitätsgewinn hat, sondern die, die in ausgelagerten Unternehmen eben jetzt diese Jobs machen, die vorher an Unternehmen und Institutionen gebunden waren und viel mehr Sicherheit mit sich gebracht haben. Das Interessante ist aber ja, das ist mittlerweile, glaube ich, also da sind wir ja schon so ein paar Umdrehungen weiter. Das wissen auch viele, dass es so ist. Trotzdem sollte man es, also bis hin eben auch in die Kreise, die das als erste propagiert haben, ist das ja durchgedrungen, dass prekäre Lebensweisen kein Freiheitsgewinn sind. Und ich glaube, da gibt es schon eine ganz gut entwickelte, also Reflexionsstufe gewissermaßen schon darauf. Trotzdem muss man ja ernst nehmen, dass es auch etwas, also das, was für Ideologien ja ohnehin charakteristisch ist, da gibt es ja einen Grund, warum die Sachen so klebrig sind, ja, warum das so hält, warum die Leute an die Verhältnisse, von denen sie gleichzeitig zum Teil auch wissen, dass sie ihre eigenen Interessen nicht befördern und dass sie das eigene Leben schlecht und nicht gut machen, trotzdem gebunden sind.
Wo Sie jetzt gerade so schön unter anderem über die Jahrhunderte hinweg sich mit Marx unterhalten haben und ihn benutzt haben, um zeitgenössische neoliberale Verhältnisse zu kritisieren, bringt mich das auf eine Schlussfrage. Gibt es eigentlich sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt?
Erstens ja bestimmt. Zweitens, ich weiß es nicht, weil es gibt auch ganz viele Rückschritte und Regressionsphänomene. Was ich wichtig finde, ist, dass wir die Kategorie des Fortschritts, glaube ich, brauchen, um verstehen und beurteilen zu können, also analysieren und kritisieren zu können, was passiert. Und ich finde ein sehr interessantes Phänomen. Also der Fortschrittsbegriff ist ja wie so viele Begriffe in bestimmten Diskursen und bestimmten Milieus völlig nicht in Vergessenheit, sondern eben in Ungnade gefallen. Ja, und das liegt nicht nur daran, dass man sagt, naja, aber guck mal, es geht doch gar nicht voran. Also der Fortschritt ist doch extrem gebrochen und es gibt Rückschritte und es gibt Katastrophen. Und außerdem ist im Namen des Fortschrittes auch viel Böses, also eben Kolonialisierung anderer Erdteile Gesellschaften zugrunde richten, mancher Lebensformen, die dem Fortschrittsimperativ nicht entsprochen haben, passiert. Also eben ein, wie in vielen Milieus gesagt wird, gefährlicher, bösartiger Begriff. Gleichzeitig aber gibt es ja auch die Tendenz zu sagen, das, was wir jetzt erleben, also neoautoritäre Tendenzen, faschistoide Tendenzen geradezu, Rückschritte hinsichtlich Gleichstellung, sozialer Gleichheit etc., sehr viele würden trotzdem sagen, das ist Regression. Es gab ja einen ganzen Aufsatzband, der vor zwei Jahren erschienen ist, der hieß Die große Regression, wo alle diese Phänomene untersucht worden sind. Und ich glaube, man kann über Regression nicht sprechen, wenn man über Fortschritt nicht spricht. Man muss wissen, was das, und zwar als Begriffliche, als gewissermaßen als ein Analyseinstrument, mit dem man sich fragt, ob das, was wir erleben, Teil eines Anreicherungsprozesses ist, eines Lernprozesses ist. Da sind wir auch wieder bei einem Motiv der kritischen Theorie, das wichtig war. Ich glaube, man sollte sich diese Lern- oder Erfahrungsprozesse, wie ich lieber sagen würde, sollte man sich, also die kann man sich natürlich weder so vorstellen, dass die von selber passieren, noch kann man sich die so vorstellen, als ob die sozusagen bruchlos und ohne Rückschritte und ohne Kosten, ohne Ambivalenzen, ohne eben immer wieder auch sowohl Paradoxien als auch eben diese Arten von Reaktionsbildung hervorzurufen, so sollte man sich das nicht vorstellen. Aber ich glaube, man braucht die Kategorie, um beurteilen zu können, was passiert. Wir können in bestimmten Hinsichten nicht sagen, warum das, was wir jetzt gerade erleben, falsch ist, wenn wir nicht auch den Begriff des Fortschritts und die Vorstellung davon, dass Gesellschaften so etwas wie eine krisenhafte, dynamische Entwicklung, sagen, dass sie in einer solchen Entwicklung verlaufen und dass diese Entwicklung fortschrittlich oder regressiv sein kann.
Wir brauchen den Fortschritt, die Kategorie des Fortschritts weiter zum Denken, sagt Rahel Yeggi. Vielen Dank fürs Gespräch. Und vor allem darf man gespannt sein auf das nächste Buch der Philosophin Rahel Yeggi. Das ist für den Herbst des Jahres angekündigt und trägt den Titel Fortschritt und Regression. Es gibt ja nichts, was man nicht finden könnte in diesem Internet. Zu den interessantesten Phänomenen im Augenblick gehört das neue Genre des Deepfake-Videos. Videos, in denen Menschen, Prominente, zu sehen sind, die Dinge erzählen, die sie nicht wirklich erzählt haben. Täuschend echte Bewegtbilder mit erfundener Tonspur, tiefer Fake eben. In diesen Tagen kann man Mark Zuckerberg, den Konzernchef von Facebook, mit Worten wie diesen hören.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future.
Wer immer Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, sagt ein Fake Mark Zuckerberg, und er klingt, als hätte er offene Gelüste auf die Weltherrschaft. Das wirft Fragen auf, weniger nach dieser Herrschaftslust als Fragen nach dem Fake. Ein Kommentar von Catherine Newmark.
Wie so viele digitale Innovationen verdanken wir auch die Deepfakes einer der größten Triebkräfte im Internet, der Pornografie. Deepfakes begannen als Spaßübung. Nerds montierten Gesichter von bekannten Hollywood-Schauspielerinnen in Pornoszenen hinein. Ethisch höchst zweifelhaft und für die betroffenen Darstellerinnen empörend und rufschädigend, aber doch noch keine Gefahr für den Weltfrieden. Dass Deepfakes allerdings genau zu einer solchen Gefahr werden könnten, das befürchten derzeit viele. Wie schon das bekannte Video von Ex-Präsident Obama, mit dem der Schauspieler Jordan Peele letztes Jahr vor künftigen Fake News warnte, ist auch das Zuckerberg-Stück das Resultat einer Kunstaktion und will auf die Möglichkeit dieser Form der Manipulation aufmerksam machen. Denn so spannend die neuen technischen Möglichkeiten für die Film- und Videoindustrie sind, was passiert, wenn sie politisch missbraucht werden? Selbst wenn die Technologien zur Entlarvung mit den technischen Möglichkeiten der Herstellung Schritt halten, wie viel Schaden kann ein skandalöses Filmchen in bestimmten Momenten, etwa am Vorabend einer Wahl, nicht schon anrichten, bevor die Chance besteht, es zu überprüfen? Und mehr noch, selbst wenn Fälschungen jederzeit restlos aufgeklärt werden könnten, leben wir nicht sowieso schon in einer Welt, in der viele Menschen gerne das glauben, was ihrer Weltsicht entgegenkommt? In einer Welt, wo die schiere Möglichkeit der Fälschung uns umgekehrt zunehmend auch an der Wahrheit des Tatsächlichen zweifeln lassen wird? Und uns noch weiter wegführen dürfte von einem gemeinsamen Boden der Realität? Sind wir also geradewegs auf dem Weg von der Post-Truth-Ära ins Post-Reality-Zeitalter? Was Deepfakes eine besonders korrosive Wirkung auf unsere Psyche gibt, ist, dass sie uns an einer besonders sensiblen Stelle packen, unserem Vertrauen in die eigenen Augen. Seit jeher bevorzugen wir als Quelle der Gewissheit das, was wir selbst gesehen haben, vor dem, was wir bloß von anderen gehört oder irgendwo gelesen haben. Die sich abzeichnende Krise ist freilich bei Lichte besehen keine ontologische und streng genommen auch keine erkenntnistheoretische. Dass unsere Augen täuschen können, wissen wir schon lange. Ebenso, dass wir Sinnesdaten nur mittels des Verstandes tatsächlich Sinn geben können. Sehr wohl aber handelt es sich um eine praktische Krise der Sinnesempirie, so wie wir sie im Alltag nutzen. Denn so gewiss wir wissen, dass es Politiker gibt und diese Dinge sagen, wir können nicht mehr sicher sein, dass das, was über unsere Bildschirme flimmert, tatsächlich diese Realität abbildet. Die von Rationalisten des 17. Jahrhunderts wie Descartes beschworene allumfassende Täuschung der Sinne durch manipulative böse Geister, sie scheint vor der Tür zu stehen. Was tun? Philosophisch müssen wir vom Empirismus nicht ablassen, aber wir können ihn nicht mehr im Alltag voraussetzen. Was neu zu lernen sein wird, ist unseren eigenen Augen praktisch jederzeit zu misstrauen. Mit der drohenden Ausweitung des Fiktiven im digitalen Bildersturm müssen wir eine permanente Wachsamkeit kultivieren, ja einen unablässigen Verdacht gegenüber unserer eigenen Wahrnehmung. Denn Kriterien der Wahrheitsprüfung, die gibt es, aber sie sind mühsam und sie haben mit dem Verstand zu tun. Prüfung von Quellen, von Wahrscheinlichkeiten, von Kohärenz. Der sichere Boden des Faktischen, er wird mal wieder ganz neu zu erarbeiten sein. Hinter die Filmkultur des Internets werden wir freilich nicht zurück können. Aber ihr Platz wird in Zukunft derjenige sein, den sie im Netz immer schon hatte. Derjenige der Fiktion, der Unterhaltung und ja, meinetwegen, der Pornografie.
Wo ist Fakt und wo ist Fake? Catherine Newmark über Deepfake-Videos im Internet. Und damit geht diese runde Philosophie auf Deutschlandfunk Kultur für heute zu Ende. Nächste Woche gibt's mehr.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.